hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Heute wollen wir uns mal über die Kindslagen unterhalten. Das ist ja auch immer relativ spannend, obwohl es eigentlich bis zur 34. Woche eigentlich total egal ist, in welcher Position das Kind sich gerade im Bauch aufhält. Ob das in einer Schädellage, einer Querlage oder auch mit der Abkürzung BEL im Mutterpass in der Beckenendlage liegt, spielt wirklich bis zur 34. Woche keine große Rolle. Ab der 34. Woche wird es dann doch schon mal so ein bisschen, ja, kniffliger, weil man natürlich so mit großen Schritten auf die Geburt zugeht. Und gerade für eine Erstgebärende bedeutet es natürlich, wenn ein Kind in der Beckenendlage liegt, dass nicht mehr jedes Krankenhaus in Deutschland auch eine Spontangeburt durchführen kann. Das heißt, auch viele Frauen, Ärzte und Ärztinnen draußen in den Praxen klären dann eigentlich auch schon die Frauen für einen Kaiserschnitt auf. Was erstmal per se mal gar nicht richtig ist. Also zum einen muss die Klinik natürlich entscheiden und nicht der Frauenarzt, Ärztin draußen. Das mal so das eine. Und das andere ist, dass es auch viele Krankenhäuser in Deutschland noch gibt, die diese Handgriffe, man nennt das Manualhilfen, beherrschen und damit eben auch eine spontane Beckenendlagengeburt möglich machen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber das wäre mal so ein bisschen der Aufhänger der Folge jetzt. Und bevor wir jetzt wirklich schon direkt zur Geburt kommen, wäre es wahrscheinlich erstmal viel besser, wenn ich in der 34. Schwangerschaftswoche bin und das Baby eben jetzt noch mit dem Popo unten im Becken liegt, zu überlegen, was kann ich denn jetzt alles so von mir selber aus unternehmen, um dem Kind vielleicht die Drehung zu erleichtern oder ihm ein bisschen, ja, ihn so ein bisschen zu locken, das Kind, dass es einfach nochmal in diese Drehung geht. Es gibt erstmal zwei ganz einfache Möglichkeiten. Das eine ist immer so ein Glöckchen an die Hosentasche zu knüpfen. Vielleicht habt ihr gerade schon die ersten Osterhasen oder noch die letzten Nikoläuse irgendwo. Da gibt's ja so eine Marke, da gibt's immer so ein Glöckchen drumherum. Das könnte man sich ja einfach mal nehmen und einfach an die Hose binden. Das heißt, ihr könnt euch jetzt nicht mehr anschleichen, aber die Kinder können natürlich schon ab einem sehr frühen Schwangerschaftsalter Akustik wahrnehmen und hören natürlich jetzt auch permanent dieses Glöckchen, wenn ihr euch bewegt. Und neugierig sind die Kinder auch. Und damit möchte man einfach, dass die Kinder nochmal diesen kleinen Purzelbaum vollführen, weil die Ohren sind natürlich am Kopf dran, also muss der Kopf auch nach unten. Am sinnvollsten ist das auch, wenn ich bei der Hebamme oder selber meinen Bauch abgetastet habe, um zu bestimmen, wo liegt denn der kindliche Rücken. Denn es ist immer ein bisschen leichter, eine Rolle vorwärts zu machen, als eine Rolle rückwärts. Das nächste wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit, das kann man auch gut abends mit dem Partner auf der Couch machen, am besten, wenn das Kind sowieso ein bisschen tobt oder Kindsbewegungen spürbar sind, dass ihr eine Taschenlampe nehmt und wieder auf der Seite, wo die kleinen Kindsteile liegen, also Hände und Füße und wo das Gesicht eben hinzeigt, also vom Rücken abgewandt, diese Taschenlampe vom oberen Bauch so langsam nach unten Richtung Becken führt. Immer direkt am Bauch. Die Gebärmutter ist ja jetzt einfach schon die Muskulatur ziemlich ausgedehnt. Das heißt, das lässt auch Licht durch. Und auf diese Helligkeit reagiert das Kind auch schon. Und so kann man es eben durch diesen Lichtreiz nochmal aktivieren, diesem Lichtreiz nachzukommen und auch wieder über dieses Neugierige das Kind nach unten zu locken. Das könnt ihr mehrmals am Tag machen und wie gesagt, es macht natürlich am meisten Sinn, wenn ihr vermehrt Kindsbewegungen auch spürt. Das nächste, was ihr gut vollführen könnt, sind zwei verschiedene Positionierungen. Das eine nennt man indische Brücke, das andere die Tönnchenstellung. Beides sind Positionierungen, wo man das mütterliche Becken über die Schulter anhebt. Also man könnte sich einmal in Rückenlage legen und kommt dann einfach in die Schulterbrücke, legt sich dann natürlich irgendwas unter das Becken, vielleicht das Stillkissen doppelt gefaltet oder ein paar Decken oder Kissen, was euch eben zur Verfügung steht. Und was passiert bei der indischen Brücke, genau wie bei der Tönnchenstellung? Das Kind fällt mit seinem Po so ein Stück weit aus dem mütterlichen Becken heraus und hat dann die Möglichkeit, sich leichter zu drehen. Die Tönnchenstellung geht eigentlich genauso, nur gerade einmal gedreht. Das heißt, die Frau würde ihre beiden Fäuste oder ihre Hände zu Fäusten ballen, die Fäuste übereinander auf den Boden aufstellen, übereinander. Dann legt sie ihre Stirn auf die beiden Fäuste, geht auf die Knie und damit hat sie ja auch wie so eine Knie-Ellenbogenlage eingenommen. Und damit habe ich den gleichen Effekt, nur andersrum, dass wieder der Po des Kindes aus dem mütterlichen Becken herausfällt und damit wieder die Möglichkeit hat, sich zu drehen. Wer in diese Position geht, so 34., 35. Woche, der wird merken, dass in dem Moment das Kind natürlich mit dem Kopf gegen das Zwerchfell drückt. Das ist unangenehm. Das ist auch anstrengend zum Atmen und das strengt einfach auch an. Das heißt, ihr werdet selber merken, dass man diese Position nicht über eine längere Zeit einnehmen möchte, weil es einem dann wirklich auch komisch wird. Bei vielen Frauen, die ohnehin empfindlich mit dem Kreislauf sind, empfehle ich auch gerne, das nur einzunehmen, diese Position, wenn die Partner oder irgendjemand zu Hause ist, dass wenn irgendwas wäre, dass die euch gleich helfen könnten. Auch finde ich es immer gut, dass die Frauen einfach genügend getrunken haben und nicht morgens aus dem Bett hüpfen und sagen, so, jetzt mache ich sofort mal indische Brücke oder Tönnchenstellung. Sondern wirklich erstmal so ein bisschen in den Tag kommen, was gegessen und getrunken haben. Der Kreislauf sollte stabil sein und dann kann man das eigentlich total gut mal eingehen. Die nächste Möglichkeit, die kommt dann so ein bisschen in die Hebammenpraxis, und zwar die Hebammen, die eine Akupunkturausbildung abgeschlossen haben, die bieten meist auch in diesem Zuge Moxa-Therapien an. Moxa ist eine Beifußzigarre. Moxa wächst auch hier bei uns in der Rhön. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das kennt man vielleicht auch so vom Kochen. Hat man auch ganz häufig Beifuß mit in der Küche. Und dieses Moxa-Kraut ist als Zigarre gepresst und hat einfach den Vorteil, dass es bei einer bestimmten Temperatur abbrennt, die besonders gute Leitfähigkeiten in den Körper hat des Menschen. Und dann würden die Frauen in diese Tönnchenstellung gehen. Das macht dann die Hebamme, die hört vorher auch Herztöne. Die Frau geht in die Tönnchenstellung und dann reizt man diesen Punkt, Blase 67, der liegt am kleinen Zeh, immer wieder. Und zwar geht man mit dieser Zigarre in die Nähe des Punktes, bis die Frau wirklich eine Wärmeentwicklung spürt. Die sagt dann immer wieder Stopp, dann gehe ich mit der Zigarre weg und dann reize ich den Punkt wieder. Das wiederholt man an beiden Füßen, natürlich immer nur mit Zustimmung der Frau, dass sie sagt, mein Kreislauf macht es mit, es ist alles in Ordnung. Und danach schreibt man wieder ein CTG, um einfach sicher zu gehen, dem Kind geht's gut. Und dann ergibt sich über diese Moxa-Therapie, dass die Kinder in den kommenden 24 Stunden sich vermehrt bewegen. Und diese vermehrte Bewegung möchte man dann natürlich wieder dafür nutzen, dass es dabei auch diesen Purzelbaum schafft. So eine Moxa-Therapie kann man dann eben auch wiederholen. Ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass es manchmal bei der ersten Sitzung gar nicht so diesen durchschlagenden Effekt hat und häufig erst bei der zweiten und dritten Sitzung die Frauen sagen, boah, jetzt war richtig Remi-Demi im Bauch. Bei der Moxa-Therapie selber auch, weil ja die Frauen in die Tönnchenstellung gehen müssen, empfehle ich auch immer, nicht morgens um 8 schon einen Termin zu vereinbaren, sondern gerne erstmal die Frau so ein bisschen in den Tag starten zu lassen, ihr auch zu sagen, Frühstück auf alle Fälle was, gibt ja auch Frauen, da sagt man hier, wir treffen uns um 12 und dann sagt die, ja, ich bin gerade erst aufgestanden, ich habe noch gar nichts gegessen und getrunken. Also das wären wirklich nochmal so Voraussetzungen, um eine erfolgreiche Moxa-Therapie durchführen zu können. Dieser Punkt, den man da reizt, der heißt, wenn man das vom Chinesischen ins Deutsche übersetzt, Palast des Kindes, finde ich auch überhaupt so ein ganz schöner Begriff. Und dieser Punkt wirkt eben direkt auf die Gebärmutter. Den kennt ihr vielleicht auch schon aus der geburtsvorbereitenden Akupunktur. Ansonsten werdet ihr ihn da kennenlernen, den man ab der 38. Woche benutzt. Und in der Moxa-Therapie ist es einfach nochmal eine schöne Geschichte. Durch diese Moxa-Therapie lösen wir keine Wehen aus, sondern bringen nur das Kind in eine verstärkte Bewegung. Das nächste, was ich den Frauen auch immer ans Herz lege, spätestens wenn die zur Moxa-Therapie kommen, dass sie ernsthaft Kontakt mit dem Kind aufnehmen und ihm mal ganz klar sagen, hier, du siehst jetzt mal zu, dass du deinen Purzelbaum machst. Also das heißt, so abgehoben, wie sich das jetzt vielleicht auch anhört, dem Kind mal eine klare Anweisung geben, hier, das mag jetzt für dich vielleicht bequem sein oder auch aus was für einem Grund du da jetzt immer dich meinst, hinsetzen zu müssen. Aber tu mir mal einen Gefallen, es wird für uns beide einfach ein Stück weit leichter, wenn du einfach mit dem Kopf nach unten dich jetzt langsam begibst. Das nächste, was auch viele Krankenhäuser anbieten, und da würde ich euch auch wieder raten, zu jemandem zu gehen, der einfach damit viel Erfahrung hat, der das nicht nur ja alle Schaltjahr mal macht, sondern wirklich häufig äußere Wendungen durchführt. Bei einer äußeren Wendung schaut man natürlich im Vorfeld mit dem Ultraschallgerät erstmal, wie groß ist das Kind, wie viel Fruchtwasser ist da, gibt es irgendwelche Fehlbildungen innerhalb der Gebärmutter, warum das Kind sich für die sitzende Position entschieden hat. Und wenn man das alles abgeklärt hat und man kann keinen medizinischen Grund feststellen, dann steht auch einer äußeren Wendung nichts im Wege. Die Frauen bekommen dann dafür ein wehenhemmendes Mittel per Infusion. Das heißt, wenn jetzt auch die Gebärmutter mal ein bisschen angefasst wird, fängt die nicht sofort an mit einer Übungswehe, sondern ist einfach entspannter. Dann wird ein Ultraschall gemacht und der Arzt, die Ärztin fassen dann an den Bauch, fassen den Po und den Kopf an und helfen ganz sanft dem Kind so langsam diesen Purzelbaum zu machen. Auch hier wird nichts gewaltsam oder gegen den Willen des Kindes unternommen, sondern bei den Wendungen, bei denen ich dabei war, wenn das geklappt hat, passiert das meistens in den ersten paar Minuten. Und es ist für uns Außenstehende oder auch für die Frau in keinster Form sichtbar, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Man sieht es dann wirklich so am Ultraschall, zack, jetzt war's, ne? Also man gibt dem so einen kleinen Impuls und manchmal reicht das schon. Also ich möchte euch hier wirklich die Ängste nehmen, dass das irgendeine schmerzhafte oder eine sehr gewaltvoller Eingriff ist. Natürlich ist es immer so, und darüber werdet ihr auch aufgeklärt, dass es bei einer äußeren Wendung natürlich Komplikationen geben könnte. Ich sag jetzt mal ganz krass, dass sich die Nachgeburt irgendwie ablöst und dass man dann sofort einen Kaiserschnitt machen müsste. Aber sowas ist wirklich sehr, sehr selten. Trotz allem werdet ihr da natürlich bei so einer äußeren Wendung auch darüber aufgeklärt. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert hat und irgendwie, ja, die Moxa-Versuche und Therapien sind alle ohne Erfolg geblieben, das Kind sitzt und hat sich einfach für die sitzende Position entschieden, dann habe ich ja schon zum Anfang der Folge erzählt, dass es trotz allem nicht gleich heißt zu 100%, das muss ein Kaiserschnitt werden, sondern es gibt wirklich auch Krankenhäuser mit Ärzten, Ärztinnen, die da drin viel Erfahrung haben, dass man das Kind auf normalem Wege zur Welt bringen kann. Voraussetzung hierfür, und das finde ich auch ganz wichtig, ist natürlich eine eingehende Untersuchung von diesen Ärzten. Das heißt, ihr werdet zu einem Ultraschall bestellt, wo man wirklich nochmal das Kind ganz genau vermisst, sich nochmal die Gebärmutter auch anguckt, die Fruchtwassermenge. Man wird eine vaginale Untersuchung durchführen. Die hat hierbei jetzt nochmal ganz besonders die Aufgabe, dass man das Becken innerlich austastet, ob da irgendwas auffällig ist, ob es irgendeine anatomische Besonderheit gibt, die darauf vermuten lässt, dass das Kind irgendwie nicht durchpassen könnte. Oder na, also man versucht wieder, das Kind und das Becken gemeinsam auszumessen und gegenüberzustellen, ob das Kind zu dem Becken der Mama eben auch passt. Und wenn dem stattgegeben wurde, natürlich ist es auch ganz wichtig, mit dem Paar zu sprechen. Ich finde, auch hier immer gibt es ja, Frauen, die einfach so eine gewisse, man nennt es Compliance dafür haben, dass die sagen, ja, ich habe da total Lust drauf, ich möchte deshalb keinen Kaiserschnitt kriegen und ja, ich mache das einfach mit, und dass man einfach auch da nochmal im Vorfeld natürlich über alle Ängste und Sorgen nochmal spricht oder was dem besonders jetzt so gegenübersteht. Und wenn das dann alles stattgefunden hat und alle Beteiligten dem zustimmen, dann würde man erstmal diese normale Geburt abwarten. Das heißt, bis du mit Wehen einfach loslegst und dann du eben ins Krankenhaus kommen würdest. Bei der Entbindungsposition, bei der Gebärposition empfiehlt man hauptsächlich im Vierfüßler zu entbinden, weil das einfach von der Gebärposition für einen Vierfüßler einfach mega gut ist. In vielen Krankenhäusern ist es auch so, dass man für die Entspannung einfach, dass die Frau wenig in der Verspannung ist, dass die auch eher mal großzügiger eine PDA angeboten bekommen. Und wenn man im Verlauf der Geburt merkt, das geht so irgendwie gar nicht vorwärts oder das zieht sich irgendwie in die Länge, dann wird man auch an dem Punkt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwas probieren, sondern wird auch großzügig dann eine Kaiserschnittindikation stellen, was ja auch Sinn macht, ne? Also wir wollen ja da nichts riskieren, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich bei vielen Beckenendlagengeburten ja dabei war und das wirklich, die Geburten liefen manchmal viel schneller wie Schädellagen, eine Längslage, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen aufgehängt, eine Längslage ist ja immer geburtsmöglich. Also ob dann der Kopf unten liegt oder der Steiß unten liegt, ist ja erstmal gar nicht so entscheidend. Was nicht geburtsmöglich ist und eine absolute Kaiserschnittindikation ist, das ist die Querlage. Die kann wirklich einfach nicht entbunden werden. Aber Beckenendlage und Schädellage, das ist auf jeden Fall möglich. Von daher mein Tipp an euch, wenn euch daran gelegen ist, guckt einfach mal so per Internetrecherche, welche Krankenhäuser dafür in Frage kommen, die viel Erfahrung damit haben. Und wenn es euch das wert ist, da wirklich hinzufahren. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Die letzte Instanz ist natürlich immer, wenn sich aus irgendeiner dieser Untersuchungen heraus ergeben hat, also das ist keine gute Idee, weil das Kind ist sehr groß oder das Becken hat irgendwelche Auffälligkeiten, wo es eng werden könnte, dann kann man immer den Kaiserschnitt durchführen. Das ist schon mal ganz klar. Also noch mal kurz zusammenzufassen, bis zur 34. Woche ist es eigentlich egal. Was kann ich zu Hause machen? Die Taschenlampengeschichte mit dem Glöckchen, mit dem Kind ernsthaft Kontakt aufnehmen, die Moxa-Therapie bei der Hebamme, die indische Brücke und die Tönchenstellung, die äußere Wendung oder dann eben auch im Krankenhaus mit Beckenendlagenerfahrung aufsuchen, um hier dem Kind jede Möglichkeit zu geben, normal, spontan, vaginal auf die Welt zu kommen. Ich drücke die Daumen fürs Drehen und spreche von hier in der Folge nochmal absolut an alle Kinder. Kopf nach unten, ihr macht es den Müttern erstmal viel leichter. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.